Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, bei mir ist der wunderbare Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir haben noch einen dritten Gast heute, nämlich es ist eine Kooperationsfolge zwischen Inside Moin und den Runaways. Und deswegen ist die wunderbare Caro heute auch mit dabei. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und natürlich auch ein fröhliches Hallo an eure Patreons und von eurer Seite an unsere Patreons. Ihr hört diese Folge in beiden Patreon-Feeds und deswegen freue ich mich sehr, dass wir mal wieder hier zu dritt zusammensitzen.
Ja, total.
Daniel, welches Spiel hast du uns denn heute mitgebracht? Über was reden wir denn heute?
Über Moonlighter. Das ist ein kleines Pixel-RPG, was in der Draufsicht gespielt wird. Ein bisschen so wie damals eben Link to the Past oder diese alten JRPGs im, was ist denn das jetzt, 16-Bit-Style oder so. Und du hast da zu mir gesagt, spiel das mal, das ist total geil. Und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt kommt der Manu wieder mit seinem Pixel-Scheiß an.
Pixel-Schrott, genau.
Genau, das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich muss sagen, ich habe mich fälschlicherweise von diesem Look erst abschrecken lassen. Aber als ich es dann irgendwie ein paar Stunden gespielt habe, konnte ich nicht mehr aufhören, weil dieses Spiel wirklich, wirklich einen in seinen Bann zieht. Aber da werden wir jetzt gleich nochmal dann im Detail drüber reden, welche Mechaniken da so gut funktionieren, dass man einfach nicht mehr aufhören kann, den Controller wegzulegen, wenn man einmal mit Moonlighter angefangen hat.
Caro, was hat dich denn fasziniert? Wie bist du denn zu Moonlighter gekommen?
Ich hatte das, mache immer so einmal im Monat so einen Check, was im nächsten Monat rauskommt oder im Quartal. Und da habe ich Moonlighter gesehen und habe mir gedacht, okay, cool, dann habe ich Roguelike gelesen. Ich nur so, nein. Weil ich bin sehr schnell gefrustet und das ist eigentlich absolut nicht meine Art von Spiel. Deshalb habe ich es nicht angefragt. Und irgendwann haben uns die Jungs von Dash FM gefragt, dass sie noch einen Code übrig haben und ob einer Bock hat, das zu testen. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Weil mich halt der Look krass überzeugt hat. Und dann habe ich plötzlich Moonlighter gespielt und total begeistert festgestellt, das ist ein Spiel, was eigentlich überhaupt nicht meine Art ist, mich echt super krass in den Bann gezogen hat und ich echt viel Spaß hatte.
Ja, ich hatte auch erst ein bisschen Sorge, als ich Roguelike gelesen habe. Also Roguelike, kurz nochmal zur Erklärung, ist ja diese, also von dem alten Spiel Rogue, dass man, wenn man stirbt, halt sehr viel verliert und von vorne anfangen muss. Aber Vorwarnung weggenommen, ich finde, Moonlighter gehört da eigentlich gar nicht so richtig rein in diese Kategorie. Es ist zwar so, dass wenn du stirbst, dass du dann den aktuellen Dungeon nochmal anfangen musst, da kommen wir ja gleich im Detail nochmal dazu, aber es hat eine sehr starke Progression, du verlierst nicht alles. Also da gibt es Spiele, die deutlich härter sind, wie zum Beispiel aktuell Swords of Ditto, oder eben auch, was eine sehr hohe Verwandtschaft hat, auch hat dieses Binding of Isaac, wo du wirklich, wenn du stirbst, halt komplett alles von vorne machen musst und einfach nur so diese Erfahrung selber hast in den nächsten Run. Und da ist Moonlighter sehr viel verzeihlicher und sehr viel freundlicher zu dir, weil das Ganze drumherum, was man in diesem Spiel macht, das geht immer weiter. Du verlierst eigentlich nur den aktuellen, vielleicht die letzte Viertelstunde oder so, Daniel, oder? Das ist sehr, sehr angenehm und wenig frustig.
Letzte Viertelstunde ist fast ein bisschen dramatisch. Also ja. Da hast du dann schon sehr lange in den Dungeon zugebracht, um dann zu sterben, sondern tatsächlich ist es meistens so, dass es nur so 5 Minuten sind oder so, würde ich sagen, wenn man dann stirbt. Genau, also das Spiel hat im Grunde 3 Ebenen, würde ich sagen, aus Gameplay-Sicht. Und zwar erstens ist es im Grunde erstmal ein einfacher Dungeon-Crawler. Also das heißt, man hat einen Dungeon, durch den läuft man durch. Der hat eine Reihe von zufallsbasierten Räumen und da sind jeweils andere Monster, die haut man dann platt und dann kann man die Sachen, die fallen lassen, aufnehmen, in sein Inventar legen oder man findet halt eine Truhe oder eine Kiste, wo man dann auch noch irgendwelche entweder gleich irgendwelche Schatz-Items oder es sind halt einfach wirklich nur Crafting-Materialien. Und die nimmt man dann aus dem Dungeon raus und dann stellt sich raus, ist es gleichzeitig im Grunde eine Art Handelssimulation, weil man ist eben nicht einfach nur der Held, wie man das in anderen Dungeon-Crawlern kennt und dann geht man eben zum Händler und verkauft die Sachen, die man aus dem Dungeon gecrawlt hat, sondern du bist eigentlich der Händler und du musst dann tagsüber, deswegen auch der Name Moonlighter, weil im Englischen heißt ja to moonlight, heißt ja sowas wie so nachts quasi den Aushilfsjob haben, nachts nochmal irgendwie jobben.
Doppelschicht und, sozusagen, ja.
Genau, und dann bist du mehr oder weniger tagsüber eben der Händler und nachts musst du in die Dungeons, um da das Material rauszuholen, was du dann verkaufen kannst. Und die dritte Ebene ist, dass du dieses Dorf, in dem du dann deinen Laden betreibst, auch ausbauen möchtest. Also das heißt, du möchtest Leute anziehen und das machst du halt, indem du andere Händler in diesen Ort holst, indem du einen Schmied holst, indem du dann irgendwie einen Edelhändler holst, der eben ganz besonders seltene Sachen hat und dadurch holst du halt mehr Kundschaft, und diese Kundschaft kommt natürlich dann auch bei dir in den Laden und kauft dir dann auch wieder deine Sachen ab und so. Also das heißt, das sind so diese drei Elemente, die man in dieser Form in dem Spiel erlebt. Und ich muss sagen, der Dungeon Crawler ist noch, ja, sowas hat man schon mal gesehen, ist relativ ähnlich. Du hast ja jetzt schon Beispiele aufgezählt, aber ich weiß nicht, Caro, wie es dir da geht, aber diese Handelssimulation, dass man im Prinzip dann selber der Händler ist und da die Sachen dann selber verkaufen muss und auch die Preise festlegt, das habe ich in der Form so noch nie gesehen.
Absolut nicht. Also ich habe am Anfang kurz gedacht, dass da ein sehr krasser Stardew Valley-Vibe so ein bisschen mitgeht, weil du stehst auf, du gehst arbeiten und dann verkaufst du den Kram wieder. Aber in der Art und Weise, es fühlt sich im ersten Moment so ein bisschen an wie diese relativ älteren Handyspiele, so wo man Burgerladen hatte oder was ist, ich weiß, ein Café. Das sind immer die Spiele, die meine Mutter immer gespielt hat. Wo du halt wirklich alle zufriedenstellen musst und so weiter. Und aber wirklich in einem Spiel der Händler zu sein und nicht der Held, finde ich einen mega coolen Ansatz. Und es ist halt echt, es ist halt eine Herausforderung, weil wie du sagst, man muss die Preise selber regulieren. Das heißt, wenn du das erste Mal ein Item findest, gehst du in den Shop, legst das auf deinen Verkaufstisch und dir wird keinerlei Orientierung angesagt zu dem Gegenstand, wie preislich man sie einordnen sollte. Und dadurch passiert es natürlich häufig, dass du Sachen vollkommen unter Wert verkaufst, oder dass Dinge einfach viel zu überteuert sind. Und dafür ein Gefühl zu bekommen, ist relativ schwer, ist aber eine coole Herausforderung, weil du, wie immer, wenn du einen Dungeon geschafft hast, es gibt ja insgesamt 4 Dungeons plus ein verschlossene Gruft, Endwelt, sag ich jetzt mal, ja. Genau. Jedes Mal, wenn du in einem neuen Dungeon bist, hast du neue Items, von denen du noch nie was gehört hast. Die sind im Grundsatz ähnlich zu denen der anderen Dungeons. Also da ist jetzt nicht super krass viel Vielfalt drin, sondern in jedem Dungeon gibt es eine bestimmte Art von Gelee, in jedem Dungeon gibt es eine bestimmte Art von Holz und so. Aber du musst halt jedes Mal überlegen, okay, wie viel nehme ich jetzt dafür? Und das ist eine total coole Abwechslung tatsächlich zum 0815 Dungeon Crawling, dass man wirklich auch überlegen muss, hey, okay, gehe ich da jetzt höher mit dem Preis? Weil man braucht halt das Geld. Man ist halt wirklich darauf angewiesen, um seinen Shop zu erweitern.
Rüstung, ja, mega wichtig. Und so weiter. Es ist auch total wichtig, das gut zu verkaufen, weil ja, die Sachen werden so exponentiell teurer. Also am Anfang brauchst du irgendwie halt 1000 Gold, um dir irgendwie ein Schwert zu kaufen, klar, oder einen Bogen oder so. Aber gerade wenn du dann die höheren Ausbaustufen willst, dann steht da halt irgendwie dran, ja, sammle mal 64.000 Gold.
Und genau, das ist so die zweite Stufe. So.
Ja, genau. Ich glaube 12 oder 16.000. Also es wird echt extrem viel mehr, was du an Geld sammeln musst. Und was du schon angesprochen hast, dass man nicht weiß, was es kostet, fand ich am Anfang irgendwie seltsam. Also komplett ungewohnt. Ich so, ja, für wie viel soll ich das denn jetzt verkaufen? Aber sie haben eine ganz coole Mechanik. Dann habe ich halt mal diesen ersten Item da reingestellt oder alle Items, die ich hatte, für 100 Gold mal reingestellt. Und dann öffnest du den Laden, dann kommen die Besucher so rein mit ihren süßen Pixelgesichtern. Und dann schauen die diesen Item an und sagen, oh geil, oder sagen, boah, ist das überteuert. Also du kriegst ein direktes Feedback über so Emoticons, wo du dann erkennst, ah, okay, also der Preis war zu billig oder ah, okay, der Preis, das ist jetzt richtig viel zu überteuert. Und dann bekommst du so langsam ein Gefühl dafür. Und du hast auch so ein Tagebuch. Also der Held hat ein Tagebuch und da kannst du sehen, welche Gegenstände es alles gibt. Die sind dann so ausgegraut, aber du hast dort auch schon eine grobe Orientierung von der Wertigkeit. Also so ein paar Hilfen gibt dir das Spiel auch. Auch wenn du in einem Dungeon kannst du Gegenstände so verscherbeln über so einen
die Händlerlupe heißt die, glaube ich.
Ja, genau. Also so ein, keine Ahnung, du beamst die quasi, also du wirfst die quasi in den Mülleimer und bekommst dann so ein bisschen Geld dafür. Und du hast dann schon auch eine grobe Orientierung, zumindest nach einer Weile, was ist ein bisschen mehr wert, was ist vielleicht weniger wert und was ist das beste Item in jedem Dungeon. Weil du schon gesagt hast, spätestens nach dem zweiten oder dritten Dungeon hast du auch so ein Gefühl dafür, dass irgendwie diese Zähne oder diese Gelees vielleicht jetzt weniger wert sind und dass die eher zum Craften geeignet sind und irgendwelche Diamanten oder so natürlich mehr wert sind. Das finde ich schon sehr, sehr cool gemacht.
Ich finde auch dahingehend genau eigentlich einen Punkt sehr, sehr spannend, den ich in einer Review vorher als negativ empfunden habe und der auch als nicht so positiv dargestellt worden ist, den ich aber sehr, sehr cool finde. Und zwar, wenn man wirklich halt lange in einem Dungeon verbringt, kann es halt auch schnell sehr generisch und redundant werden. Aber sie haben halt zum Beispiel hinzugefügt, dass den Loot, den man findet, dass der Perks hat. Das heißt, wir haben unsere Tasche mit, keine Ahnung, was sind da, 20 Plätzen oder so. 5 davon sind fest. Das sind, auch wenn wir sterben, behalten wir die halt. Da habe ich dummerweise, logischerweise.
Den Schrott.
Ja, genau. Immer den Schrott drin, genau. Und immer halt Potions und so. Und dann verliert man, keine Ahnung, hunderte von Geld. So. aber du musst halt auch ein bisschen Taschenwirtschaft und Taschenmanagement betreiben. Und das finde ich super erfrischend. Weil dann ist es nicht so dieses dumme, leere Looten und Leveln, sondern wirklich, du musst gezielt halt überlegen. Du kommst an einen Punkt im Dungeon, meistens spätestens auf der dritten Ebene, spätestens ist dein Rucksack komplett voll und du musst wirklich überlegen, was nehme ich mit. Es gibt verschiedene Perks, wie zum Beispiel das Element, also die haben halt dann verschiedene Elemente und du packst jetzt zum Beispiel dieses, was weiß ich was, Faunafleisch in deinen Rucksack und das Faunafleisch hat den Perk, dass es das schräg gegenüber zerstört, wenn man aus dem Dungeon rauskommt.
Also der Slot im Rucksack wird zerstört.
Genau, der Slot im Rucksack wird zerstört. Dann gibt es zum Beispiel aufdeckende Perks. Das heißt, wenn du unter dir beispielsweise ein Fragezeichen, es gibt Fragezeichen, wie soll ich es nennen, so Fragezeichen-Gegenstände, genau, die haben halt ein Fragezeichen-Label und die entblößen sich erst, wenn du den Dungeon verlässt. Und wenn du dann, gibt's ein aufdeckendes Perk, dann musst du einfach, sag ich jetzt mal, der Pfeil zeigt nach unten, dann setzt du das Item über das Fragezeichen-Dings und dann zeigt es dir, revealed es sozusagen, was hinter den Fragezeichen ist. Und so musst du eigentlich, am Anfang fand ich das sehr, sehr schwer, damit umzugehen, weil sehr, sehr viel zerstört worden ist. Aber irgendwann hast du so einen Flow, dass du Sachen, die welche kaputt machen, einfach immer an den Rand setzt, weil da stellen sie nichts an. Dann gibt es aber auch Items, die nur am Rand oder nur oben liegen können. Und das ist ein bisschen tricky. Dadurch passiert es natürlich auch, dass man vielleicht dreimal den gleichen Gegenstand im Rucksack hat. Aber jeder hat einen Perk, dadurch, dass kannst du sie dann nicht stapeln. Aber das ist eigentlich ganz cool. Und dadurch hat man auch zwischendurch, man muss halt ein bisschen nachdenken. Es ist ein bisschen taktisch in den Momenten. Das finde ich super.
Aber gerade der Flow macht's ja aus, Daniel, gell? Dass dieser Wechsel zwischen Action, Taktik, Verkaufen und Ausbauen irgendwie so gut funktioniert.
Ja, und es gibt auch noch ein paar clevere Mechaniken, die zum Beispiel dafür sorgen, dass du Sachen, die du zum Beispiel zum Craften brauchst, nicht wegwirfst oder verkaufst. Wenn du dann beim Händler sagst, oh, ich möchte auf jeden Fall dieses Schwert mir demnächst basteln, dann kannst du es als Favorit markieren und dann werden alle Items, die du dafür brauchst, automatisch auch in deinem Inventar mit so einem kleinen Sternchen markiert. Und dann weißt du, ah, ich brauche auf jeden Fall dieses Metall und irgendwie diese Kristalle brauche ich für meine nächste Crafting-Stufe und so kannst du halt dann eben verhindern, dass du das irgendwie im Dungeon wegschmeißt oder dass du es halt irgendwie im Laden verkaufst und dann sagst, scheiße, ich brauche das ja eigentlich zum Craften. Das finde ich eine ganz angenehme Mechanik und es kommt auch ein Monster, wenn du dich zu lange in dem Dungeon aufhältst. Das habe ich immer noch nicht gepeilt.
Das kommt, wenn man zu lange drin ist.
Ja, genau. Ja, weil es soll halt verhindern, dass du im Prinzip den Dungeon komplett leer machst, alles immer verkaufst, also du könntest ja im Prinzip so unbegrenzt Geld grinden, indem du einfach den Dungeon kaputt haust, alles verkaufst, weiter im Dungeon rumläufst, kaputt haust, alles verkaufst. Und wenn du irgendwann zu lange drin bist, kommt einfach dieses Monster als Mahnung so, hey, vielleicht solltest du doch mal lieber eine Ebene weiter runtergehen oder vielleicht solltest du doch jetzt mal lieber abhauen. Und
das ist auch ein Gear-Monster. Also wenn dich das Monster tötet, das ist so ein One-Hit-Monster. Das ist wirklich fast so groß wie ein halber Bildschirm. Und wenn du dann stirbst, dann kommt wirklich als Todesursache, dass du zu gierig warst. Finde ich total cool.
Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich habe nur nie verstanden, warum es kommt im Endeffekt, weil ich halt nie darauf geachtet habe, ob ich jetzt extrem lange im Dungeon war oder so.
Es ist schon einfach deswegen, um zu verhindern, dass man da zu lange sich aufhält und dann eben die Sachen da alle vor Ort verkauft, dass man dann eben nicht unbedingt Geld grinden kann. Und was ich halt auch sehr spannend finde, um dieses Stichwort gierig nochmal aufzugreifen, es ist ja auch immer so ein Abwägen. Also du gehst im Prinzip per Knopfdruck aus einem Dungeon raus. Du hast so ein Medaillon, das kannst du halt auswählen per Tastendruck und dann wirst du aus dem Dungeon wieder raus teleportiert mit allem, was du hast. Und das kostet immer so ein bisschen Geld, deswegen ist das auch immer so ein bisschen so ein Hindernis, weil man halt sagt, jetzt irgendwie, ich habe nur 16 Items im Rucksack und ich könnte eigentlich noch 4 aufnehmen, aber ich habe schon welche, die ich auch dringend brauche. vielleicht mache ich doch noch einen Raum und schaue, ob ich da noch was finde, vielleicht mache ich doch noch eine Ebene. Und natürlich passiert es halt meistens dann, dass man irgendwie sagt, ah, in dem nächsten Raum ist bestimmt, haben wir noch gar nicht gesagt, es gibt zum Beispiel auch einen Heilbrunnen, wie bei Zelda, wo man dann halt wirklich in so einen Wasserbrunnen reingeht und dann wird man wieder aufgefüllt vom Leben her. Und dann denkst du, ah, im nächsten Raum ist bestimmt der Heilbrunnen, ich habe nicht mehr genug Tränke, um mich aufzufüllen, und dann geht man in den nächsten Raum und da ist halt irgendein Riesenmonster, das haut einen platt und natürlich hat man dann alles verloren und denkt man sich, scheiße, hätte ich mal im letzten Raum das Medaillon genommen und wäre da schon abgehauen, da hätte ich jetzt die Sachen.
Du kannst ja sogar in dem Raum noch das Medaillon nutzen, solange du halt nicht gehittet wirst.
Genau, ja.
Ja, klar, aber es ist dann trotzdem immer so dieser Ehrgeiz, so, ah, das haue ich jetzt noch platt, das Monster, und dann nehme ich das noch mit und dann ist mein Rucksack eh voll und dann lohnt sich's auch, weil dann bin ich nämlich mit vollem Rucksack aus diesem Dungeon rausgekommen und dann kann ich richtig den Reibach machen, wenn ich wieder im Store bin. Und es ist halt auch immer dann so ein persönliches Abwägen. Es ist eben nicht so, dass man den Dungeon einfach leer räumt und dann zum Ausgang kommt und dann kommt man automatisch raus, sondern du musst immer selber entscheiden, wann du aus einem Dungeon wieder rausgehst. Und das ist natürlich immer so ein gewisses Risiko. Und je länger du drin bist, je mehr Items du hast, je wertvoller die sind, desto höher ist natürlich auch das Risiko, alles zu verlieren. Aber desto reizvoller ist es natürlich dann auch, nochmal drin zu bleiben und noch mehr mit rauszunehmen. Also diese Gier, für die ich das Spiel dann irgendwie bestraft, finde ich auch ein sehr schönes spielerisches Element.
Ja, und total. Es gibt auch dieses schöne Feature, dass du eben immer so taktieren musst. Benutze ich jetzt das Portal, mit dem ich an die Stelle wieder zurückgehen kann? Das ist aber deutlich teurer. Also dieses Medaillon gibt's quasi in zwei Ausbaustufen. Zurück in die Stadt, Einwegstraße. Oder eben für deutlich mehr Geld, also das ist dann richtig teuer, ein Portal öffnen. Ja, ja, locker. Also ein Portal öffnen, zu dem du auch wieder in diese dritte Ebene zurück kannst. Das kann sich unter Umständen auch durchaus lohnen, dass du halt sagst, okay, mein Rucksack ist voll, ich gehe raus, gehe aber wieder in die dritte Ebene, weil da sind die Gegenstände einfach viel wertvoller und mach dann gleich in der dritten Ebene weiter. Also du kannst dir quasi ein bisschen Zeit sparen. Oder du sagst halt, nö, ich bin zu gierig, ich will das ganze Gold, dann fange ich halt wieder bei Ebene 1 an und renne schnell runter in die dritte Ebene und so weiter. Also da hat man sehr viele Möglichkeiten. Und dieses Portal ist auch wichtig, um dann diese Dungeon Runs zu beenden. Also jeder Dungeon besteht aus immer drei Etagen und am Ende wartet immer ein Boss. Und du kommst erst in das nächste Tor. Also es gibt in dieser Stadt 5 Tore und diese 4 Tore sind verschlossen. Das 5. Tor ist das magische, das hat noch nie jemand geöffnet. Und die 4 Tore wurden aus Sicherheitsgründen verschlossen und du darfst am Anfang nur in die erste Dungeon-Welt. Und sobald du den Boss erlegt hast, hast du quasi die Kraft und die Erlaubnis, ins nächste Dungeon zu gehen, die sich, wie Caro schon gesagt hat, auch sehr unterscheiden. Das eine ist dann eher so ein bisschen tropisch angehaucht, das andere hat halt eine andere grafische Setting und so weiter. Und die Gegner werden dort natürlich auch immer deutlich schwerer, je Etage. Aber das ist auch ein schönes Taktieren. Okay, wie viel Runs mache ich jetzt? Okay, ich brauche noch mal ein bisschen Geld. Ah, mir fehlen noch irgendwie 2000, um das neue Schwert zu craften. Das mache ich jetzt noch und dann versuche ich mal, den Boss zu legen. Und dann gehst du halt wieder rein, dann stirbst du auf dem Weg zum Boss, dann musst du wieder neu anfangen, dann verkaufst du noch mal eine Runde. Dann sagst du, also gut, jetzt habe ich keine Heiltränke mehr, jetzt muss ich doch noch mal kurz irgendwie Items sammeln, um mir neue Tränke zu brauen. Jetzt versuche ich aber den Dungeon Run. Und das macht man so und dann verkauft man wieder und macht das noch und macht dies noch und auf einmal ist 5 Uhr morgens.
Yeah, that's it, basically.
Also der Suchtfaktor, finde ich, ist deswegen auch so groß bei diesem Spiel, weil man stets so ein Ziel vor Augen hat, was man erreichen möchte. Ne? Also man sagt jetzt, ah, jetzt spare ich Geld und dann kaufe ich mir die nächste Ausbaustufe von meinem Shop. Oder ich möchte, bevor ich den Boss in diesem Dungeon versuche, unbedingt noch die dritte Ausbaustufe des Schwertes haben. Deswegen spare ich da jetzt hin. Oder ich brauche unbedingt noch die und die Crafting-Materialien, sonst kann ich das gar nicht machen. Oder du sagst, ah, ich möchte mal diesen Banker in die Stadt holen, weil mich einfach mal interessiert, was der macht.
Pro-Tipp, nicht machen.
Nicht machen, ich muss ihn noch holen.
Der ist dumm, der bringt überhaupt gar nichts. Ja, sorry.
Ich habe ihn auch noch nicht, weil er relativ teuer war am Anfang. Und dann habe ich bei uns im Discord schon gelesen, dass die Leute gesagt haben, das lohnt sich überhaupt nicht, weil der relativ wenig Prozente dir bietet. Also du machst einen guten Dungeon Run und dann hast du das 10-fache von dem, was der Banker dir für dein Geld bieten würde. Also deswegen, den Banker kann man sich sparen. Und das habe ich dann irgendwie auch beherzigt, diesen Ratschlag, und habe ihn deswegen auch nicht geholt. Aber trotzdem ist es ja so ein Ziel, wo man darauf hinarbeiten möchte, weil es einen interessiert, was es für eine Mechanik ist. Ne? Oder du möchtest unbedingt ein neues Rüstungsteil haben. Oder du möchtest dir ein größeres, besseres Bett kaufen. Weil da steht dann in der Beschreibung, ja, man hört, die Abenteurer, die in diesem Bett schlafen, bekommen am nächsten Morgen einen großen Vorteil fürs
Energie.
Ein Energieboost, genau. Und mehr KP, also quasi ein Schild, KP.
Genau, aber das weißt du halt nicht genau, weil das Spiel dir nur so ungefähr so eine Andeutung macht, was da kommt. Sondern sparst du halt drauf hin und dann freust du dich und sagst dir hier für quasi das fürs Spelunken, genau, das war das Wort. Deswegen heißt das Spiel ja auch Spelunky, das andere. dieses quasi in Dungeons reingehen oder in Höhlen reingehen und da irgendwas rausholen. Und deswegen finde ich, man hat dann irgendwie immer so genau was vor Augen, was man als nächstes machen würde, und dann denkt man sich immer so, ja gut, einen Run mache ich jetzt noch in dem Dungeon und dann hole ich das raus und dann habe ich genug Kohle, um das zu machen, und dann kann ich dann mal den Boss probieren oder sowas. Und dadurch hat das Spiel so eine richtig schöne Progression. Also, obwohl man ja im Grunde wirklich in einem endlosen Grind drin ist. Also ich meine, mehr Grind geht ja gar nicht, außer du rennst immer wieder diesen Dungeon rein, holst den gleichen Schrott wieder raus, verkaufst ihn, damit du dir mehr Schrott kaufen kannst oder bessere Ausrüstung, um noch mehr Schrott rauszuholen. Also das ist ja die Definition von Grind im Grunde dieses Spiel. Aber weil man immer so ein schönes kleines Ziel vor Augen hat, auf das man hinarbeitet, fühlt sich das gar nicht so schlimm an. Und ja, wie der Manu sagt, dann spielt man, denkt man so, boah, okay, krass, jetzt habe ich echt schon lange wieder gespielt. Und aber irgendwie habe ich auch immer so ein paar kleine Schritte wieder erreicht. Und was ich auch sehr positiv finde, Caro, ist, das Spiel hat immer wieder irgendwie Kleinigkeiten, die du irgendwie dann noch entdecken kannst. Also du hast nie dieses Gefühl, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt kommt nichts mehr Neues, jetzt ist es im Prinzip nur noch Grind, um zum Endboss zu kommen, sondern es kommen immer noch mal wieder Kleinigkeiten dazu, die dich echt überraschen.
Ja, absolut. Und zwar zum Beispiel, ich finde es halt recht charmant, wie das Spiel die Story erzählt, weil das erinnert mich so ein bisschen an klassische, ich sag mal, Point-and-Clicks oder halt Adventure-Games von früher. Ich meine, ich bin ja ein bisschen jünger als ihr, aber ich habe halt auch die typischen und klassischen Point-and-Clicks und so nachgeholt und dann im Endeffekt gespielt oder Gameboy-Spiele von früher und so weiter. Und zwar ist es sehr charmant, dass man zwar kurz erklärt bekommt, dass es diese Dungeons gibt und dann halt diesen einen Dungeon, von dem noch niemand weiß, was dahinter ist. Und dann wird einem halt erzählt, dass Crazy Pete, das ist wohl jemand, der auch auf Dungeon, Abenteuer gegangen ist, es halt nicht geschafft hat, aber er war anscheinend in jedem Dungeon, denn in jedem Dungeon gibt es auf jeder Ebene einen Raum, wo er genächtigt hat. Da steht dann ein Zelt und da sind Zettel. Und das ganze Spiel bringt halt quasi so richtig Tutorial-mäßig oder so, gibt es das in dem Spiel auch nicht. Du musst halt selber herausfinden, wie was funktioniert. Es sagt dir zwischendurch, guck mal, du hast ein Notizbuch. Aber zum Beispiel finde ich es echt ganz cool, dass sich auf diesen Zetteln sehr philosophische Fragen gestellt werden. Die Zettel liegen rum, die gibt es zum Beispiel bei jeder Quelle, gibt es einen Zettel. Es gibt, glaube ich, auf jeder Ebene ein Skelett oder so, dass man dann halt einmal schlagen kann. Dann kriegt man eine Potion und halt den Zettel, der da dran hängt. Und dann kann man sich so ein bisschen in die Hintergründe und die Geschichte einlesen. Das finde ich sehr charmant, weil es mir so ein bisschen dieses Indiana-Jones-Feeling gibt, weil ich ja im Endeffekt, es weiß ja niemand, was Crazy Pete erlebt hat. Und das finde ich gerade zum ersten Mal. Und da drin stehen dann halt auch so Dinge, die einem halt echt einen Vorteil im Spiel bringen können. Zum Beispiel erklärt Pete, was es mit den Dungeons auf sich hat und ob die wirklich zufallsgeneriert sind. Und oder beziehungsweise ob es wirklich nie einen klaren Weg gibt. Und wenn man da so ein bisschen hintersteigt, schafft man es halt, oder man weiß, nach welcher Art und Weise die Dungeons ablaufen, beziehungsweise nach welchen Anhaltspunkten man gucken muss, dann kann man halt auch echt, wenn man sagt, ich muss jetzt hier einfach nur durch, um zum Boss zu kommen, echt zügig auch durch die Dungeons durchrushen.
Ja,
und ich finde es schön, dass man belohnt wird für Aufmerksamkeit. Und ich bin immer so ein Mensch, ich lese immer alle Notizen, ich gucke mir alles an in solchen Spielen. Und gerade da finde ich es einfach super charmant und auch so ein bisschen diese Verzweiflung von seinen Seiten, die man dann da findet. Und ich habe dann irgendwann im Wald-Dungeon dann, also im zweiten, dann die Info gefunden, woran man sich orientieren kann und was einen darauf hinweist, dass es hier weitergeht. Ich meine, die Dungeons sind,
kurz als Ergänzung, die Dungeons sind nicht zufällig generiert, sondern zufällig zusammengewürfelt, passt vielleicht
ja,
besser. Also
so,
die Räume sind immer die gleichen, die kennt man dann auch. Also auch das Dungeon-Layout der einzelnen Räume ist dann identisch und man kennt dann auch die Monster und weiß, wie die in diesem Raum agieren. Aber die Reihenfolge, in der die Räume dargestellt werden und der Weg zum Boss, der ist dann zufällig generiert. Genau. Aber es gibt eben, wie du schon gesagt hast, so Anhaltspunkte. Ja.
Das verrate ich jetzt hier auch nicht, weil ich fand, das war eine coole Sache, als ich es gefunden habe selber.
Aber zur Story, Caro, ich finde, das ist kein Spiel, was man wegen der Story spielt, aber so wie du gesagt hast, es hat eine schöne Lore. Und ich finde auch, wenn man dann komplett durch ist und dieses Geheimnis des fünften Tores gelüftet hat, dass das durchaus einen sehr runden Abschluss findet, was ich dem Spiel eigentlich überhaupt gar nicht erwartet hätte. Also fand ich, irgendwie haben sie gut hingekriegt, da trotzdem noch so einen Abschluss hinzukriegen, der das irgendwie alles erklärt und zusammenfasst. Fand ich sehr schön.
Oh, ich bin gespannt, mir fehlt das Ende nämlich noch. Ich bin im letzten Dungeon, also noch nicht im großen, sondern im letzten Dungeon, weil ich das dann doch, als du mir gesagt hast, wie lange du gespielt hast, habe ich mich ein bisschen geschämt, weil ich halt doch immer sehr, sehr lange für solche Spiele brauche, ohne irgendwie zu versuchen, alles zu erreichen, denn das Spiel ist unfassbar umfassend, das glaubt man halt nicht, eben weil es halt auch ein Indie-Titel ist, aber es bietet richtig, richtig viel, was man heutzutage nicht mehr bei vielen Indies findet. Man kann das Spiel auf so viele verschiedene Arten und Weisen spielen. Du hast bei der Rüstung 3 verschiedene Arten und Weisen, wie du spielen kannst. Du kannst schnell spielen, du kannst geschützt, aber normal schnell spielen und du kannst stark geschützt, aber langsam spielen. Bei den Waffen, du kannst mit Handschuhen, also im Faustkampf kämpfen, kannst Schild und Schwert haben, du kannst Großschwert haben, du kannst Speer haben und du kannst mit Bogen spielen.
Genau, und 2 davon darf man mitnehmen. Also du hast so einen Switch, das heißt, du kannst zwischen 2 Waffengattungen wählen, aber die Kombination ist völlig frei. Mehr als 2 Waffen sich zu spezialisieren ist schwierig, dann musst du wirklich viel grinden, weil die halt immer wieder die gleichen Kosten verursachen. Kann man aber machen, du kannst alle 5 Waffenkategorien auf die höchste Stufe bringen, aber wie du schon gesagt hast, du kannst auch dich auf 2 Waffen spezialisieren und dann bist du in 10 bis 12 Stunden kannst du durch sein, aber du kannst in diesem Spiel auch hunderte von Stunden verbringen, wenn du halt eben alles freischalten möchtest, oder Daniel? Also das kann man sich selber so ein bisschen richten, das Tempo, wann man eben weiter vorankommen möchte und wann man eher ausrüsten möchte.
Das finde ich eben auch ganz angenehm, dass das Spiel dir da dann selber einfach überlässt, wie du da vorankommen möchtest. Also du sagst auch, ich grinde halt einfach noch mal ein bisschen, also im Sinne von, ich gehe in die Dungeons rein, hole noch Zeugs raus und verkaufe das und dann gehe ich den Boss erst an, wenn ich die nächste Ausbaustufe von Schwert XY habe oder so. Es gibt tatsächlich so Grenzen, die dann schon dafür sorgen, dass du nicht völlig overpowered sein kannst, weil du zum Beispiel für gewisse Ausbaustufen brauchst du halt Items aus dem Tech-Dungeon oder so. Genau. Und der Tech-Dungeon, den erreichst du halt erst, wenn du den Boss dann gelegt hast im vorigen Dungeon. Das heißt, du kannst jetzt halt nicht sagen, ich grinde in dem endlosen Dungeon, in dem ersten Dungeon endlos und gehe dann völlig overpowered irgendwie in das Spiel rein, sondern es gibt dann eben schon so Grenzen, die dafür sorgen, dass du dann halt dich dann doch mal irgendwo dran wagen musst, weil du halt ohne bestimmte Crafting-Materialien gar nicht erst dann irgendwie dich da weiter ausrüsten kannst und die brauchst du halt. Das heißt, du wirst schon so langsam so von dem Spiel so ein bisschen vorsichtig in Richtung gedrückt, so hey, jetzt solltest du eigentlich stark genug sein, um diesen Boss zu legen und vielleicht solltest du jetzt den auch mal probieren. Aber trotzdem finde ich es halt schön, dass du halt im Grunde endlos dann machen kannst, was du da möchtest. Und wenn du halt sagst, ich mach das nochmal, dann machst du es halt nochmal in dem Dungeon. Und was ich auch grundsätzlich total angenehm finde, ist so ein gewisse, ja, wie soll man das beschreiben? Also, dass das Spiel dir im Grunde nie vorgibt, was du da machen musst, aber dich dann eben trotzdem auf so einen schönen Weg führt, auch ohne dir dann jetzt eine feste Story vorzugeben. Das eben, was Caro sagt, dass man immer halt so Zettel findet, in dem man dann irgendwie wirklich schön so ein bisschen die Geschichte nachverfolgen kann, aber eben so ein bisschen wie so ein Archäologe sich fühlt, der dann diese Zettel findet und sagt, irgendwie war dieser Pete doch schon weiter, als man irgendwie im Dorf sich erzählt, aber irgendwie auch nicht und die Hinweise sind immer so ein bisschen kryptisch und das finde ich dann schon alles sehr angenehm. Aber mal zu den Waffen, Manu, mit was kämpfst du denn am liebsten? Weil es gibt ja auch verschiedene Waffen und man kann ja auch seinen Kampfstil so ein bisschen danach richten dann.
Ja, also man fängt ja mit dem Schwert und Schild an. Das hat man halt am Anfang. Und habe dann gemerkt, dass ich das Schild eigentlich fast nie nutze. Habe einen Speer gefunden. Den fand ich dann eigentlich auch ganz cool, weil er halt ein bisschen mehr Reichweite hat. Habe mich aber dann schlussendlich völlig auf den Pfeil und Bogen gestürzt und da alles reingesteckt, weil der insgesamt, glaube ich, die stärkste Waffe ist, weil du halt auch über Gräben, die in diesen Räumen existieren, schießen kannst. Du hast dann auch so aufgeladene Pfeile, also über den Kampf haben wir noch gar nicht groß gesprochen. Du hast eine normale Standardattacke und eine aufgeladene Attacke, die bei jeder Waffe unterschiedliche Sachen bewirkt. Bei dem Speer rennst du so in die Feinde rein und spießt die quasi auf. Bei Pfeil und Bogen hast du dann so einen Elementarpfeil, der dann vielleicht auch mal vergiftet oder sich auch so ein bisschen zielsuchend funktioniert. Beim großen Schwert hast du halt so eine Rumwirbelaktion. Und ich fand Pfeil und Bogen im Endeffekt auch bei den Bossen am geschicktesten, weil du halt aus einer sehr hohen Entfernung Schaden verteilen kannst und die dadurch auch leichter ausweichen kannst. Gerade bei den Bossen, wenn die irgendwie so Nahkampfattacken haben, fand ich das irgendwie am sinnvollsten und habe dann als Zweitwaffe das Zweithandschwert genommen, weil es einfach für den Nahkampf am meisten Schaden gemacht hat. Damit war ich dann eigentlich ganz glücklich.
Ja, ich fürchte auch, dass der Bogen wahrscheinlich die beste Wahl ist. Ich habe alle Bosse, oder zumindest also drei habe ich mittlerweile gelegt, mit dem Bogen gelegt und damit war das eigentlich immer relativ einfach, wenn man einen guten Bogen hat, den man auch echt hochgelevelt hat. Das gibt nämlich auch so eine Händlerin, die sorgt dann dafür, dass du deinen Bogen noch mal ein bisschen verzaubern kannst oder so. Ich weiß gar nicht, wie es im also alle Enchantments heißt, ja genau, im Englischen.
Ja, so ein Verzauberer.
Dann macht er halt noch mal 20% mehr Schaden oder irgendwie sowas. Und dazu brauchst du auch Crafting-Materialien und es kostet auch eine Menge Geld, diese Verzauberung auf die Waffen zu legen. Aber dann sind die schon noch mal
es lohnt
genau.
Sich.
Und ich finde, mit dem Bogen ist es dann in den Bosskämpfen fast ein bisschen zu leicht, weil dann musst du einfach im Grunde nur den Angriffen ausweichen und haust halt nur endlos mit dem Bogen drauf. Das ist natürlich so ein bisschen schade, dass der vielleicht ein bisschen overpowered ist, weil ich glaube, mit dem Schwert muss man einfach nah ran und dann nimmst du da ständig Schaden. Aber ich finde es trotzdem auch wieder irgendwie motivierend, weil du halt dieses klassische, diese Rollenspielmotivation hast, ne? Also du, am Anfang bist du halt richtig heilfroh, wenn du mal aus dem ersten Dungeon irgendwie rauskommst und dir das Zeugs rausnimmst und denkst dir, wow, da ist ein Item, das kann ich für irgendwie 80 Gold verkaufen. Das ist ja, ich werde in Geld verschwimmen. Und irgendwann ist dieser erste, die erste Etage des ersten Dungeons ist für dich einfach, da rennst du noch durch, weil da weißt du, da gibt's eh nichts Wertvolles und du wirst einfach, du willst schnell zur dritten Ebene kommen, weil du weißt, da gibt's die wertvollen Materialien und da gibt's wirklich das, was Geld bringt. Und dann ist so, 80 kriege ich Gold dafür, da kümmere ich mich gar nicht mehr drum, lasse ich einfach liegen. Und im dritten Dungeon und sowas gibt's dann halt Sachen, die kannst du irgendwie für 50.000 verkaufen oder so. Dann bist du halt auf einmal auf einem ganz anderen Geldlevel. Klar, es kostet auch alles viel, viel mehr, wenn du dann irgendwie was kaufen oder upgraden willst. Aber ich find's halt so schön, wie man da irgendwie am Anfang dann denkt, boah, ey, dieses Monster in der dritten Ebene des zweiten Dungeons, das macht so viel Schaden, ey, da werde ich, wie soll ich denn das jemals besiegen? Und ein paar Spielstunden später hast du halt eine gute Rüstung, eine bessere Waffe und die ist auch noch verzaubert und dann gehst du halt hin und haust da irgendwie drei Schläge drauf und dann ist es auch tot. Also du hast halt wirklich das Gefühl, dass dieses ganze Geld, was du ausgibst, und es ist halt teilweise echt eine Menge Geld, um deine Waffen und deine Items abzugraden und um deine Rüstung abzugraden, dass das halt sinnvoll investiert ist, weil du halt wirklich durch die erste Ebene, wo du am Anfang noch Blut und Wasser geschwitzt hast, um da irgendwie was rauszuholen, einfach wirklich durchmarschierst und es kommt dir halt vor, als ob alle Gegner aus Pappe sind.
Ja, total. Ich habe ein bisschen anders gespielt als ihr. Ich bin so ein Mensch generell in Videospielen. Ich brauche Abstand, weil ich ein Schisser bin und ich hasse es, direkt am Boss zu kämpfen. Und ich habe vorher Secret of Mana gespielt und da habe ich tatsächlich 1:1 genauso gespielt wie hier, was reiner Zufall ist. Ich habe mit dem Speer gespielt, weil man damit eigentlich gut auch über Gräben ein bisschen Damage machen kann und hatte den Bogen als Secondary. Werde aber jetzt nach euren Tipps definitiv weiter in den Bogen pushen. Habt ihr denn grundsätzlich mit den Kriegswaffen gespielt oder mit den verzauberten Waffen? Also man muss dazu sagen, jede Waffe hat zwei verschiedene Wege, in die sie gehen kann. Man kann den reinen Kriegeraspekt nehmen, der macht einfach nur sehr, sehr, sehr viel Damage. Oder man kann halt in eine magische Richtung gehen, der macht dann am Anfang irgendwie stunt er den Gegner, dann kommt Gift, dann kommt Feuer, dann kommt Blitz, aber der macht weniger Damage als der Kriegsspeer, dafür aber halt diese magischen Elemente.
Also wenn man jetzt auf die Bosse nur betrachtet guckt, dann lohnen sich die magischen Waffen kaum, weil die meistens resistent dagegen sind. Aber in den Dungeons sind die magischen Attribute total mächtig. Also gerade ich hatte den Bogen mit Vergiften dann eine Weile und das war super. Dann einfach so schießt du durch drei Feinde mit diesem Powerschuss durch und dann haben die alle irgendwie diese grüne Giftwolke und verrecken, bevor du überhaupt bei ihnen bist. Also das macht gerade dann, wenn du wieder zurückgehst in die unteren Stufen, um nochmal irgendwie ein paar Items oder so zu holen, die du zum Craften brauchst oder für Gegenstände, dann macht es total Bock, mit diesen Elementarwaffen da durchzurennen. Aber wie gesagt, der Schaden ist nicht zu verachten. Also die machen schon deutlich weniger Schaden, aber dafür halt über die Zeit durch Gift und Wind oder sowas. Und Feuer dann auch wieder auf die Dauer auch gesehen wieder.
Ja, also ich habe tatsächlich die klassische mehr hilft viel, so ungefähr. Also einfach Hauptsache Damage, Damage, Damage. Und habe mich mit diesem magischen und Elementarschaden und so gar nicht beschäftigt, sondern ich habe immer nur die wirklich Waffen genommen, die einfach mehr Damage machen. Habe auch versucht, die Damage dann einfach hoch zu enchanten, damit ich da einfach mehr Schaden machen kann. Und ich glaube, nach euren Schilderungen war das zumindest für die Bosse auch die richtige Wahl, muss man so sagen.
Kleiner Hinweis noch zu den Bossen. Das Spiel hat ja so einen Retro-Look, also natürlich nicht nur wegen Pixel. Es ist zwar ein sehr moderner Pixel-Look, also da sind wahnsinnig viele Partikeleffekte, da wehen dann Blätter runter und wenn du irgendwo durchläufst, dann weht es da auch Staub auf. Also sehr moderner Pixel-Look, der so auf den alten technischen Geräten auf dem NES und Super NES gar nicht möglich gewesen wäre.
Auch die Animationen, ja, zum Beispiel, wenn man sich so, in die Portals reinstürzt sozusagen. Das ist total ein echt schöner Mix, weil das ist so ein als wären seine alten Erinnerungen an Pixel-Look lebendiger geworden.
Ja, absolut. Also das meine ich immer mit moderner Pixel-Look. Ja. Die bedienen sich natürlich auch Möglichkeiten, die man damals einfach noch nicht hatte. Aber ich finde den Bruch so schön, dass du eben, jeder Raum ist ja ein Screen, wie eben bei den alten Zelda-Spielen auch. Du gehst durch eine Tür raus an einer Ecke des Bildschirms und dann scrollt quasi der nächste Raum auf, so wie man das von früher kennt. Aber bei den Bossen haben sie das dann so schön gebrochen, weil der Bossraum ist dann so groß wie 4-5 Bildschirme, weil der Boss selber fast schon so groß ist wie der Bildschirm in den meisten Fällen. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass sie dann damit irgendwie auch so brechen und auch die Überwelt, also die Overworld, wie sagt man da auf Deutsch? Oberwelt. Die Oberwelt, genau. Die ist ja dann auch so Harvest Moon-mäßig, dass du da rumlaufen kannst, mit den NPCs ein bisschen sprechen kannst. Und das finde ich ganz schön, dass sie da eben so diese Anleihen an Zelda haben. Und es kämpft sich ja auch so, du hast ja zum Beispiel keine vertikalen Angriffe. Da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, dass du nur nach oben, rechts, links, unten kämpfen kannst. Das heißt, du musst immer so ein bisschen um die Gegner rumtänzeln, um sie dann auch zu treffen, weil du halt auch nicht schräg schießen kannst. Und ich mag aber diese Mischung aus Retro und Modern total gerne.
Mega.
Ich finde halt, in Moonlighter ist tatsächlich die Summe ist dann doch mehr als die Einzelteile, ne? Also man kennt alle Elemente. Ja. Wie gesagt, Dungeon Crawler ist jetzt irgendwie nichts Neues, dass man mal so eine Handelssimulation hat, wo man selber irgendwelche Preise festlegt und Sachen verkauft, ist jetzt auch nichts Neues. Und dass man irgendwie sein Dorf aufbaut und Rollenspielelemente hat, also sprich sein Gear verbessert, ist jetzt auch nicht irgendwie die Neuerfindung des Rades. Aber in der Summe, finde ich, habe ich das so noch nie erlebt. Und das, finde ich, macht auch den Reiz und diesen Neuheitsfaktor für Moonlighter aus, warum man sich's wirklich mal anschauen sollte. Also, wie gesagt.
Kann ich ganz kurz an der Stelle einwerfen, weil es sonst in den Kommentaren auftaucht. Auf dem PC gab es schon mal fast das identische Spiel. Das hieß Racketeer, An Item Shop's Tale. Was quasi genau diese Idee ist. Du hast Dungeon Runner und hast eine Ladenverkaufssimulation, ist aber bis jetzt noch nie für die Konsole gekommen. Also gab es 2010 für PC auf Steam und ist so ein kleiner Indie-Liebling irgendwie auch geworden, nur an der Stelle eingeworfen, dass es die Idee schon mal gab, aber Moonlighter macht da, geht in eine andere Richtung ein bisschen, auch vom grafischen Stil. Das war eher so ein Anime-Look. Der Shop-Teil soll da anscheinend deutlich besser sein, weil das muss man tatsächlich sagen bei Moonlighter. Diese Shop-Anleihen, die sind zwar cool am Anfang, aber die werden schon auch sehr eintönig, weil man einfach am Ende nur noch das Zeug reinstellt, den Preis weiß, diese Sachen, die da drin sind, dass theoretisch, wenn du Items zurückhältst, werden sie theoretisch ein bisschen wertvoller, weil Angebot und Nachfrage irgendwie auch so angelegt ist in dem Spiel. Aber genau, ich weiß nicht, ob ihr das jemals genutzt habt. Nee, das ist nicht. Doch völlig irrelevant, oder? Man stellt das Zeug rein, verkauft's. Und irgendwann bin ich auch dazu übergegangen, ab einer gewissen Stufe kannst du Leute einstellen, die dann für dich das Zeug verkaufen. Dann bin ich nur noch in die Dungeons gegangen. Kostet zwar wahnsinnig viel Geld, also die verkaufen die Items viel zu billig und wollen auch noch 30%. Aber gerade im letzten Dungeon habe ich das dann sehr gerne genutzt, um dann einfach direkt auf den Boss zuzurennen. Also die Möglichkeit gibt's, wenn du keinen Bock mehr hast auf diesen Shop-Teil, weil der sehr rudimentär ist im Vergleich, kann man Leute einstellen, die das dann für dich verkaufen. Das fand ich auch ein gutes Komfort-Feature, wenn man da eben dann denkt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen Shop-Grind.
Ich fand die Assistenten vor allen Dingen deswegen gut, weil sie die Diebe aufhalten, die in deinen Laden kommen. Also du hast wirklich Ladendiebe, die dir auch Sachen klauen. Die kannst du dann natürlich zur Rede stellen. Da gibt's dann halt so eine Asterix- und Obelix-Kampfwolke. und dann haut er ab und du kriegst dann auch dein Item wieder. Das ist halt am Anfang ist das mega nervig, oder wenn der so ein richtig teures Item stiehlt, dann ärgerst du dich auch. Ist jetzt nicht so, dass die jetzt immer permanent deinen kompletten Laden leer räumen. Aber wenn du halt Assistenten hast, dann kümmert er sich meistens darum, dass es keinen Ladendiebstahl gibt. Und das ist dann auch irgendwie sowas Positives. Also das heißt, allein dafür lohnt es sich, einen Assistenten in den Laden zu stellen.
Ja, total. Ich finde aber tatsächlich, man merkt, dass das Spiel auch nicht darauf ausgelegt ist, hunderte Stunden gespielt zu werden. Und deshalb finde ich zum Beispiel halt auch den Shop-Teil, den ich finde, da kann man ganz gut abschalten. Das ist, wenn man gerade so ein bisschen gestresst war, dann kann man einfach in seinem Shop noch ein bisschen Dinge machen. Ich finde es auch eher rather nervig so ein bisschen ab und an, aber es versaut mir jetzt absolut nicht den Spielspaß sozusagen. Also das ist schon in Ordnung. Es gibt aber tatsächlich so ein paar Kleinigkeiten, die mich ein bisschen gestört haben. Und zwar, ich glaube tatsächlich, dass es halt nicht sehr einsteigerfreundlich ist. Wobei ich da halt sagen muss, dass es...
Echt, findest du?
Ja, weil das Ding ist so, ich glaube am Anfang, das Spiel erklärt sich halt sehr wenig. Also ich fand's okay, aber ich glaube, also so für Casual Gamer ist es ein bisschen schwieriger, da einen Anschluss zu finden. Es ist immer noch ein einfacher Anschluss für Leute, die noch nie was mit Rogues zu tun hatten. So für mich als jemand so, hey, ich habe jetzt Lust und Zeit, ich kenne mich mit Rogue-Spielen nicht aus, ich probiere das jetzt, kam damit wirklich gut klar. Aber das Spiel erklärt viel irgendwie nicht. Und zwar zum Beispiel so Sachen wie die Diebe. Da, wenn du das einmal nicht mitbekommst, dann peilst du das nicht und dann guckst du und irgendwann verstehst du, dass du dem hinterherrennen kannst und dann ist es irgendwie so ein bisschen tricky. Dann erklärt es halt manche so, ich weiß immer noch nicht zu 100%, was das mit den Emotionen über dem Kopf der Person auf sich hat, so die reinkommen und die so einen Hut und einen Bart haben, zahlen anscheinend mehr.
Die Reichen, die kaufen das aus dem Glaskasten.
Genau, okay. Ja. Das ist so, dass das erklärt das Spiel halt nicht und da hätte ich mir zumindest ein Handbuch gewünscht. Wo man es uns zur Not nachgucken kann, sozusagen. Ich finde aber eigentlich ganz schön, dass es einem die Arbeit abnimmt von der Zettelwirtschaft so ein bisschen, weil das Spiel wäre vor 10 Jahren ein perfektes Ding, mehr, 20 Jahren, perfekt gewesen, um sich so richtig viele Zettel zu behalten und aufzuschreiben, was wie viel wert ist und wofür man das verkaufen kann. Und das hat einen total schönen Charme, weil das so ein bisschen die Retro-Wunde aufkratzt in der Hinsicht.
Ja, das meine ich damit, dass sie diese Retro-Geschichte haben, aber dann eben die Komfortfunktion mitliefern, dass du siehst, wie die Reaktionen auf das Ding zum Beispiel waren.
Genau. Ich muss aber an der Stelle einwerfen, ich habe trotzdem Zettel geschrieben mit Preisen, weil wenn ich nämlich von manchen Items keinen Referenzwert hatte und auch nicht wusste, wie ich den ungefähr im Vergleich zu anderen Items sehen muss, dann war ich bei dem anderen Händler und habe mir geguckt, was der zum Beispiel dafür verlangt. Und dann kannst du so dir ungefähr herleiten, du findest dann halt irgendwie, wie bei Skyrim, so Golem History Part 1 oder irgendwie sowas. Und dann hast du halt keine Ahnung, was das kostet. Und dann gehst du halt zu dem anderen Händler und siehst, wow, okay, der verkauft es für 15.000. Dann ist es bei mir bestimmt mindestens 8.000 bis 10.000 wert oder sowas. Also ich glaube, es gibt sogar einen festen Faktor, an dem du das ja ausrechnen kannst. Den habe ich jetzt dann nicht benutzt, sondern ich habe mir halt einfach aufgeschrieben, was kostet das da und habe dann einfach mal 10.000 bei mir im Shop verlangt. Und dann siehst du ja, dann kommt der Kunde rein und sagt so, es gibt dann zum Beispiel die, okay, finde ich verdammt teuer, ich zahle es aber noch Ebene. Also da weißt du dann schon, okay, 10.000 zahlen sie noch, aber sie sind noch nicht so ganz zufrieden und dann kannst du noch so ein bisschen runtergehen und dann bist du genau bei dem optimalen Sweet Spot für den Preis und das heißt, das muss man nicht nutzen, aber wer möchte, kann sich doch durchaus auch noch Zettel aufschreiben und alles.
Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr es jetzt spielt, also ich habe das vor Release gespielt, weil ich den Test gemacht habe und dann war ich ganz froh, weil ich mich natürlich auch dabei ertappt habe, dann habe ich kurz gegoogelt und dann gemerkt, ach ich Schlauchchen, das Spiel ist ja noch gar nicht raus, da wird es ja noch gar keine Preislisten zu geben. Natürlich findet man inzwischen auch sofort den Faktor. Also du kannst mit einem ganz normalen Dreisatz dir quasi ausrechnen, was die Sachen wert sind oder eben einfach dir Listen ausdrucken auf Game FAQs und so.
Macht's nicht,
weil das macht
wirklich Spaß. Ja, das macht ja echt kaputt.
Das Spiel bietet dir genügend Hinweise im Spiel, dass du annähernd rausfinden kannst, was es kostet und dieses Gefühl ist einfach viel zu schön in diesem Spiel, dann auch dieses Zeug zu verkaufen für einen guten Preis. Also das gehört echt dazu.
Hattet ihr in irgendeiner Hinsicht Probleme mit Bugs?
Nö. Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen, weil ich habe auf Twitter von einem mitbekommen, der gesagt hat, ja, ich würde es ja gerne spielen, aber das ist ja leider völlig verbuggt und unspielbar. Und der hat auf der Xbox One gespielt und hat gesagt, nur Abstürze und irgendwie, wenn er Portal in Dungeon erschafft, dann kommt er so weit, dass das komplette Spiel an der Stelle dann kaputt ist, weil irgendwie das Game-Breaking-Bug ist und so. Und ich hatte auf der PS4 null Probleme. Ich hatte manchmal so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel irgendwie der Preis eines Items, was ich tatsächlich verkauft habe, dann nicht in mein Notebook übernommen wurde. Und das waren dann so kleine Fehlerchen, die waren dann vielleicht ärgerlich, aber haben das Spiel jetzt bei mir in keiner Weise kaputt gemacht. Und irgendwelche Abstürze oder sonst was hatte ich überhaupt
nicht. Ich habe auch an der PS4 gespielt und bei mir ist es super oft vorgekommen, dass ich Items nicht aufheben konnte, jetzt unabhängig von meiner vollen Tasche, dass die halt einfach da lagen und die haben sich auch so ein bisschen bewegt, aber ich konnte sie nicht einsammeln. Das war halt echt nervig, wenn dann wirklich Sachen gedroppt worden sind, die ich wirklich dringend brauchte. Das fand ich halt richtig blöd einfach. Und bei mir ist am Anfang, also ich habe es auch recht früh gespielt, ich weiß gerade gar nicht, ob ich es noch vor Release gespielt habe. Es kann sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich hatte halt auch richtig, richtig dumme Sachen, wie dass bei mir ein Kunde im Laden stand, und das ist mehrfach passiert, eine Bubble über dem Kopf hatte und dann ist diese Bubble gefrozen und dann konnte mein Laden nicht schließen, weil die Person noch da war. Und dann habe ich so angestupst und es ist nichts passiert. Und dann musste ich halt neu starten, aber damit war halt mein ganzer Dungeon-Tag weg. Und das hatte ich wirklich 2-3 Mal. Und ansonsten hatte ich aber zum Glück keine größeren Probleme. Es ist halt bei Items ärgerlich, wenn es genau die Items sind, die man sucht. Oder halt irgendwie, ja, und die Ladezeiten sind sehr lang.
Was? Okay.
War es bei euch nicht so?
Krass. Also ich hab's am PC gespielt und hatte nichts davon. Also keinen einzigen Absturz. So. Kein Bug, gar nichts. Ladezeiten waren nicht vorhanden.
Ladezeiten waren so lang bei mir. Wo hast du gespielt, Daniel? Okay.
Auch auf der PS4 Pro. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber also lange Ladezeiten wären mir jetzt auch nicht aufgefallen.
Bei mir waren die richtig lang.
Ja. An der Stelle kurz der Einwurf, gibt's noch nicht für Switch. Es wäre, glaube ich, ein perfektes Spiel für die Switch.
Switch-Spiel.
Ist momentan reines PC-Spiel, also Steam, GOG, Humble, Windows, alles da, PS4 und Xbox One. Und
es kommt Ende des Jahres.
Kommt Ende des Jahres, da bin ich mir auch relativ sicher. Ist von Digital Sun, einem jungen Studio, die das als Erstlingswerk gemacht haben. Und das finde ich an der Stelle noch bemerkenswerter.
Ist doch gekickstartet worden.
Ja, genau, war ein Kickstarter. Und dafür ist es extrem rund, also finde ich unfassbar.
Ist wirklich großartig. Also ich finde halt auch, ich habe jetzt von mehreren gehört, die so, ich würde gern, das ist das perfekte Switch-Spiel. Mhm. Und es ist halt so, und ich habe wirklich 10 Minuten mit meinem Freund diskutiert. Er so, als ob es das noch nicht gibt auf der Switch. Ich so, guck doch nach. Und er hat es überhaupt nicht gepeilt, dass es echt einfach noch nicht auf der Switch da ist. Weil er meinte so, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das erst auf der Switch kommt.
Ja, das ist immer so eine Ressourcenfrage natürlich.
Ja, und gerade bei kleinen Studios bin ich da auch immer vorsichtig. Die sollen sich so die Zeit lassen. Aber ansonsten
aber
war das
bestätigt. Also sie haben schon hundertprozentig bestätigt, dass es für Ende dieses Jahres, es gibt halt noch keinen konkreten Termin. Aber auf jeden Fall. Also das heißt tatsächlich vielleicht sogar, klingt immer blöd, ne, wenn man jetzt halt sagt, es gibt's schon, aber wartet vielleicht mal auf die Switch-Version. Aber wahrscheinlich, wenn man eine Switch hat, dann passt da perfekt drauf. Und du kriegst wahrscheinlich dann auch eine Version, wo dann wirklich auch die ganzen Fehler schon ausgebügelt worden sind, weil es gab jetzt auch letztens erst wieder Patch 1.5 irgendwas. Also das heißt, es wird auch aktuell noch nachgepatcht. Das heißt, ich hoffe, für den Twitter-User, den Namen habe ich jetzt leider nicht mehr parat, der solche Probleme auf der Xbox One hatte, dass er auch diesen Patch bekommt und dass der zumindest dafür sorgt, dass die Game-Breaking-Bugs raus sind und man zumindest mal spielen kann.
Ja. Das ist ja auch immer okay. Ich finde dabei, so bei Indies kann ich da echt gut drüber hinweg gucken. Weil du weißt ja nie, also wie gesagt, es kann ja auch konsolenabhängig sein oder so. Also pro und nicht pro, wie jetzt zum Beispiel wir gemerkt haben.
Und als Überbrückung kann man sich ja schon mal den Soundtrack anhören, weil der ist wirklich.
Das wollte ich gerade sagen. Dieser Soundtrack ist grandios. Der ist so gut. Der hat so ein bisschen Stardew Valley-Vibe, aber noch geiler irgendwie. Der ist so richtig, den kann man so gut im Hintergrund laufen lassen. Der ist so, so gut. Der fühlt sich einfach richtig schön retro an, aber trotzdem modern. Und das ist der Komponist von Titan Souls. Mhm. Das ist so ein gutes Ding. Den gibt's leider bisher nicht auf Spotify. Den gibt's auf Bandcamp, kann man den kaufen. Da kostet er irgendwie 7 € oder so. Aber das ist ein richtig schönes Ding. Ey, haut euch das einfach rein und lasst es einfach den ganzen Tag nudeln, während ihr, keine Ahnung, putzt oder arbeitet oder sonst
was. Als Vorfreude auf die Switch-Version. Ja, ich spiele, wenn ich ein Stück finde, spiele ich es am Ende nochmal kurz als Rausschmeißer rein. Da könnt ihr einen kurzen Eindruck bekommen, weil das ist wirklich hörenswert. Macht total Spaß. Ich habe das Spiel wirklich tatsächlich auch zwischendurch mal, als ich den Test geschrieben habe, einfach angelassen, um die Musik laufen zu lassen, weil die einfach so schön stimmungsvoll ist.
Genau. Das ist wirklich, das ist richtig, ist echt total schön. Das fügt sich auch total schön zusammen zu diesen, dass es halt nicht so chibi ist, wie momentan gefühlt alles in diesem Stil ist, sondern immer noch so ein bisschen rau und unpoliert, aber gleichzeitig halt so die Grenzen von 16-Bit halt so ein bisschen überschreitet. Und die Farben finde ich echt stark in dem Spiel, weil sie arbeiten halt nicht mit weichen Tönen, sondern sie arbeiten halt auch mit Neonblau und Neongelb und so. Und das funktioniert einfach richtig, richtig schön. Wirklich, es ist ein mega schönes Erlebnis, das Spiel.
Ja.
Auch für Leute, die vielleicht nicht so die Rogue-Spieler
sind. Ja, gerade das. Also deswegen hat mich das auch irritiert, was du meintest, nicht so casualig. Ich finde es für ein Roguelike sehr casualig. Gibt das Wort? Weil man eine sehr leichte und sanfte Lernkurve hat. Casualig finde ich jetzt gut. Das benutze ich jetzt.
Okay, dann
ich fand auch gerade das eben den Reiz des Spiels, dass man eben nicht alles auf dem Silbertablett erklärt bekommt, sondern halt manche Sachen auch einfach rausfindet. Total. Und dann so, ach, das bedeutet das. Oder ach, so kann ich das irgendwie machen. Und das fand ich tatsächlich ein wichtiges Element des ganzen Spielerlebnisses, dass man eben dann auch diese Belohnungsmomente hat, wenn man dann irgendwie eine Mechanik verstanden oder rausgefunden hat.
Ja, das stimmt schon. Ja, okay.
Weil wäre es ein Nintendo-Spiel, dann hättest du halt irgendwie alle Tutorials 3-mal machen müssen.
Ich wollte gerade sagen.
Dann wäre ein goldener Luigi gekommen und hätte gesagt, jetzt probier's mal selber, drück mal A, um zu schlagen. So, ja, also. Und das hat es eben genau nicht. Man muss sehr viel selber rausfinden, aber ja, okay. Das macht auch total Spaß. Ja.
Ich glaube auch wenn es ein bisschen klar, das Herausfinden halt ein Punkt ist, ich glaube aber auch nicht, dass es eine Schwelle ist. Nee. So. Gerade für Casual Gamer in Anführungsstrichen. Also ich hätte jetzt so gesagt, okay, aber ihr habt halt auch recht. Es macht halt auch dementsprechend den Reiz halt
aus. Also es ist kein, Manu, wie heißen diese Spiele, wo man nichts macht? Clicker Games oder was, wo die einfach selber ablaufen? Also das ist es auf jeden Fall nicht.
Nee. Gut. Also ich glaube, man hat rausgehört, wir sind alle drei sehr begeistert. Das war unsere Kooperationsfolge mit den wunderbaren Runaways. Wir sind Insert Moin und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns morgen an dieser Stelle wiederhören oder wenn ihr mal bei den Runaways reinhört, bei der Caro und Marvin, und ihr habt jetzt noch jemand Neues im Team. Gell?
Die Mine, genau.
War ja auch schon hier.
Ganz, ganz viel gebündelte Kompetenz manchmal.
Sehr schön. Also geht's raus und spielt's Moonlighter, würden Ex-Bundestrainer sagen, Daniel.
Ja,
würden die sagen. Dem kannst du nur zustimmen, oder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind hier mittlerweile Persona non grata, weil sie die WM gekauft haben oder irgendwie sowas. Also weiß ich nicht, ob man das noch sagen darf.
Ach so, alles klar. Wunderbar. Dann viel Spaß mit Moonlighter, mit Items sammeln und ja, ich glaube, wir müssen uns mal Racketeer anschauen, Daniel. Vielleicht kommt es ja tatsächlich auch mal noch für die Switch. Dann wäre das vielleicht mal ein Vergleichswert wert. Hast du auch nicht gespielt, Caro, oder?
Nee, ich bin ja eh bei Computer. Das Einzige, was ich am PC spiele, sind halt Point-and-Clicks, wirklich, bei MacBook. Und
ja, dann bleibst du da an mir hängen. Daniel spielt ja auch nichts am PC. Ja, ich sehe. Na gut. Dann können wir das ja mal in einer Retro-Folge nachholen. Wie gesagt, wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.